Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Reinhold.
Hi, Johannes. Grüß dich.
Hallo. Du.
Oh Gott, fängt schon wieder so an.
Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wie siehst du das, wenn jetzt so ein Open-Source-Projekt ja total oft von Firmen eingesetzt wird und irgendwie als Dependency in der Codebasis überall mit drin ist, und dann haben die irgendwie einen Sicherheitsbug.
Ja.
Und dieser Sicherheitsbug, der betrifft dann halt gleich ganz viele Firmen. Also zum Beispiel Log4j war ja so ein klassisches Beispiel, der auch überall in den Nachrichten war und so. Wie siehst du dann die Verantwortung von diesen Open-Source-Entwicklern für ihre eigene Software?
Ach, das ist eine gute Frage. Die haben es geschrieben, die sind auch verantwortlich dafür, aber die haben das ja freiwillig gemacht. Und vielleicht manchmal auch in ihrer Freizeit, also je nachdem, wenn sie nicht bezahlt wurden von Firmen, sondern das halt so nebenher gemacht haben, finde ich, gibt es eine geteilte Verantwortung. Und da müssen wir darüber sprechen, wie groß diese Anteile sind. Also eine Firma, die halt komplett davon profitiert, von dieser Schöpfung und ja, nichts dafür investiert, finde ich, da ist der größte Teil dann bei der Firma.
Aber das ist ja schon spannend, wenn du sagst, es gibt Verantwortung von einem Open-Source-Developer für was, was er in seiner Freizeit unentgeltlich gemacht hat und wo einfach ein großer Konzern das verwendet. Da hat jetzt also quasi deiner Sicht nach, nur um es richtig zu verstehen,
ja,
der kleine Developer irgendwie eine Bringschuld, der muss was liefern.
Der nee, ist ja, ich sag jetzt nicht Bringschuld, aber würdest du es auf 0% Verantwortung setzen? Also du hast vorher von Verantwortung gesprochen, oder? Kann das sein, dass du nach Verantwortung gefragt hast? Hat der 0% Verantwortung oder die?
Naja, das ist halt, also ich finde, das ist echt eine spannende Frage, über die ich selber auch gern nachdenke und keine richtige Antwort habe. Aber also wenn jemand was kostenlos zur Verfügung stellt, mit dem expliziten Hinweis, dass keine Garantie übernommen wird, ist es dann trotzdem so, dass der Entwickler keine Garantie leisten muss. Weil es steht ja zum Beispiel in der GPL drinnen, in einer relativ bekannten Open-Source-Lizenz, die verbreitet ist. This software comes without warranty, expressed or implied. Oder ich glaube, es heißt sogar without warranty of any kind, expressed or implied.
Ja, das ist okay. Das ist ja in Ordnung. Aber ich sehe es halt nicht bei 0%. Also stell dir vor, ich habe irgendwie Apfelbäume und das ist mir alles viel zu viel und ich ernte die und stelle dann kostenlos Apfelsaft an die Straße. Und mir geht es ja nicht um Garantie oder sonst irgendwas, sondern ja, da könnte halt irgendwas drin sein und das ist Mist. Und dann, wenn ich davon weiß oder wenn ich um die Gefahr weiß oder um das Risiko, habe ich dann 0% Verantwortung?
Aber wäre es dann nicht die Verantwortung desjenigen, der an der Straße vorbeigeht und von der Straße einfach irgendeinen Apfelsaft nimmt, das zu einem Testlabor zu geben und zu gucken, sind da Pestizide drin, bevor er es einfach sich reinkippt?
Ja, finde ich voll dabei. Also ich widerspreche dir gar nicht. Aber also ich sehe es nicht binär. Ich sehe es nicht so 100% bei dem, der den Apfelsaft abholt, sondern so, da ist natürlich die meiste Verantwortung. Klar, er kriegt da kostenlos was und da hat sich jemand Mühe gemacht oder ich habe mir die Mühe gemacht, den Apfelsaft herzustellen, die Bäume zu pflegen und die Äpfel zu holen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, eine gewisse Verantwortung habe ich schon auch, dass ich das dann da hinstelle. Ja, und also, wenn es bei 1% ist oder sowas, ja, aber weißt du, ich habe das ja hergestellt, so, ich kenne mich damit aus, ich habe das alles gemacht, ich habe das erschaffen, ich habe es in die Welt gesetzt und ich finde, so ein bisschen Verantwortung ist da schon dabei.
Also, ich bin schon bei dir, aber es ist ja bei dem Apfelsaft-Beispiel, um bei dem zu bleiben, ja, jetzt nur nicht so, dass jemand vorbeikommt und das einfach selber trinkt, sondern es ist ja noch krasser. Jemand kommt vorbei, nimmt den mit, der ein Apfelsaftgeschäft hat und verkauft es weiter.
Ja.
Und dann, wenn da Pestizide drin sind, zeigt er mit dem Finger auf dich und sagt, der Reinhold,
ey, da nee, kann das geht nicht. Nee, das geht gar nicht. Also eben, deswegen würde ich auch so Garantie und was ich was und so, das würde ich vollkommen ausschließen. Das liegt nicht bei dem Erzeuger von diesem kostenlosen Produkt.
Also ich bin da auch sehr zwiegespalten. Und da gehen die Meinungen in der Entwicklerwelt auch auseinander. Also es gibt ja dieses relativ prominente Beispiel, das ist jetzt schon fast 15 Jahre alt, von diesem OpenSSL Heartbleed-Bug. Ja. Also da hat ein Doktorand im Endeffekt eine Erweiterung in OpenSSL eingebaut. Das war 2011 und das war so eine Erweiterung, mit der man so Heartbeats schicken konnte. Und diese Heartbeats, die konnten eben auch einen Datenblock beinhalten. Und in dem Code war eben so ein klassischer Buffer Overflow, der relativ lang in OpenSSL unentdeckt geblieben ist. Bis 2014, da ist es dann aufgefallen. Und die Konsequenz von diesem Bug, die ist eigentlich relativ katastrophal gewesen damals. Man konnte halt im Endeffekt über Remote-TLS-Verbindungen einen Private Key von einem Server auslesen. Also es ist der Worst Case. Das ist wirklich die absolute Vollkatastrophe. Und der ist ja damals ziemlich gekreuzigt worden. Also vor allem von einem, sag ich mal, bekannten deutschen IT-Security-Blogger, auch namentlich erwähnt worden, quasi so mit der Begründung, naja, im Commit kann ja eh jeder sehen, wer das ist. Und er hat dann daraufhin halt auch ziemlich viel Hass erfahren. Irgendwie.
Ja, geht gar nicht.
Ja, fand ich auch ziemlich.
Also dann so blamen und so, nee, also das geht gar nicht.
Ja, vor allem, weil man ja auch sagen muss, es ist klar, natürlich, es ist eine Person, die den Code schreibt und die ursächlich, technisch ursächlich für diesen Bug ist. Aber das ist natürlich auch ein Versagen einer Organisation, also dieser OpenSSL-Organisation. Da gab es keine Safeguards dagegen, ja.
Ja.
Aber das steht und fällt ja mit Funding auch einfach.
Ja, natürlich. Also keine Frage, wie gesagt, aber wir reden ja trotzdem über diese Restverantwortung noch, ne? Also ja, vielleicht auch eine andere Perspektive und ein anderer Fall. Ich bleibe bei meinem Apfelsaft-Beispiel. Ich finde, das ist so ein schönes Bild. Das gefällt mir im Moment noch. Vielleicht müssen wir irgendwann umsteigen. Und zwar, stell dir vor, ich mache das jedes Jahr. Ich stelle das immer raus. Und die Leute verlassen sich drauf, dass ich da immer wieder frischen Apfelsaft bringe. Und der ist super und immer gut und so. Und jetzt eines Tages habe ich keine Lust mehr drauf, das zu machen. Aber die Bäume sind da, die Äpfel fallen runter. Und dann kommt irgendjemand bei mir vorbei und sagt, er wird das für mich machen. Also den Job, den ich gemacht habe, da ständig diesen Apfelsaft herzustellen, hinzustellen, das wird der für mich machen. Findest du, ich habe da eine gewisse Verantwortung, drauf zu gucken, wer das eigentlich ist und was der dann da macht mit meinem Projekt? Oder ist das eigentlich total wurscht?
Doch, ich finde schon, dass der eine Verantwortung hat dafür. Ja. Aber es ist halt oft auch so, also in der Open-Source-Welt, dass Entwickler, gerade die das langjährig machen, im Endeffekt so ausgebrannt werden, dass wenn dann jemand kommt und sagt, ich mache es, die nur allzu bereitwillig einfach das abgeben.
Ja.
Und damit natürlich eine Flanke öffnen auch.
Mhm. Naja, weil sie halt auch sehen, okay, das Ding wird gebraucht, wird immer noch benutzt. Es wäre cool, wenn es irgendjemand fortführt, aber was wollen sie denn machen, ne? Wenn bei mir irgendjemand anklopft und dann aus irgendeinem fernen Land kommt, und dann sagt er, wird das schon gut weitermachen. Naja, wie soll ich denn prüfen? Was soll ich denn tun? Also mache ich jetzt, durchleuchte ich den oder so? Was habe ich denn für Möglichkeiten?
Aber das ist ja, da gibt es ja einen anderen prominenten Fall, bei dem das passiert ist. Das ist jetzt auch nicht allzu lang her. Ich denke an die libxz gerade. Das ist im Endeffekt so eine Kompressionssoftware, bei der es auch einen Maintainer gab. Und dem ist es alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Und dann hat sich jemand reingewanzt in dieses Projekt, der schon auch am Anfang quasi Commits produziert hat und dann aber tatsächlich irgendwann in einem Release Malware eingebracht hat. Und das ist ja dann aber tatsächlich durch einen Zufall aufgefallen. Also diese Open-Source-Philosophie, given enough eyes, all bugs are shallow, also alle Bugs, die kann man easy finden, wenn genug Leute drauf gucken, die hat da tatsächlich gegriffen. Aber ich glaube schon auch, da war ein Haufen Glück dabei. Also derjenige, der das gefunden hat, war schon vergleichsweise gut getarnt, diese Malware. Das war einfach ein super Nerd, der richtig tief reingegraben hat in die Mikroarchitektur, die da stattfindet und der richtig tief reingegriffen hat in die Code-Generierung, die da stattfindet und dann das eben entdeckt hat, dass da was nicht stimmt.
Ja, es gibt ein anderes Beispiel, da weiß ich aber nicht, ob es daran lag, dass der Maintainer gewechselt hat. Es war EventStream, es war 2018. Und also so ein NPM-Paket und da hat dann auch jemand anders übernommen und hat dann eben eine andere Abhängigkeit mit reingezogen, so eine Bibliothek. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war dann so, also die Bibliothek hat dann erkannt, wenn sie in der Crypto-Wallet läuft, mhm, und hat dann ja den Key ausgeschleust. Lustig, aber ja, wieder ein Beispiel. Und so gibt es halt auch noch ein paar andere Beispiele. Also ich glaube, was allen klar ist oder was allen bekannt ist, das ist eine echte Gefahr, eine reale Gefahr. Ja. Ich will mal ganz kurz zurück zu dem Punkt, du hast ja gefragt mit dem Funding. Und ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ganz klar sehe ich das bei denen, die diese Produkte nutzen und verwerten. Ich nenne es jetzt einfach mal Produkte, die damit viel Geld machen, die darauf aufbauen, die das als grundlegendes Modul in ihrer Architektur einsetzen. Also das passiert meiner Meinung nach noch viel zu wenig, dass diese Firmen dann eben auch entsprechend Open Source Contributor unterstützen finanziell oder stellen personell. Ja. Also gibt ja dann auch die, die in der Firma angestellt sind und dann eben Open Source Projekte vorantreiben.
Also es gibt es ja auch dann aber bei Open-Source-Projekten, dass die ihre Lizenz irgendwann ändern und sagen, okay, wir machen jetzt ein Dual-Licensing-Modell und für professionelle Zwecke kostet das jetzt Geld. Und das erzeugt ja dann aber auch immer wieder regelmäßig einen Aufschrei, dass das ja dann, sage ich mal, keine echte Open-Source mehr ist. Also ich glaube, dieser Qt-Toolkit, der hat, glaube ich, so ein Dual-Licensing-Modell, wo es für Open-Source-Applikationen immer alles kostenlos ist, aber kommerziell kannst du es auch erwerben, wenn du es in einem Closed-Source-Umfeld einsetzen willst. Mhm.
Aber die Infrastruktur musst du halt auch erstmal aufbauen. Also wenn du so ein kleines Krüppchen Open-Source-Contributor bist, so eine Community rund um so ein Modul oder um so ein Programm und dir dann darüber Gedanken machst und dann das Ganze mit dem Payment und da rechtlich auch das aufzusetzen und so. Ich glaube, das ist gar nicht so trivial.
Aber du kannst ja, also für so einen kleinen Developer kannst du ja auf GitHub so Donations mittlerweile empfangen, denke ich, oder? Das geht doch irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, das schon. Aber ich meine, in welcher Konsequenz du das dann nachhältst. Also wenn du dann mitbekommst, okay, da gab es so einen Verstoß und so, musst du dir einen Anwalt holen oder musst du das erstmal verfolgen. Ich glaube, das ist gar nicht so trivial.
Ja, das stimmt natürlich. Also das ist tatsächlich nicht so einfach, wenn eine Firma quasi lizenzrechtlich Unfug treibt. Aber da gibt es ja zum Beispiel die Free Software Foundation oder die Electronic Frontier Foundation, die da schon auch unterstützen mit.
Ja? Sind die so eine Lobbyorganisation, die sich auch darum kümmert?
Genau, so Non-Profits sind es, glaube ich, beides, die da relativ engagiert sind, Firmen mal auch auf die Finger zu klopfen. Also Rechtsstreit wäre natürlich relativ schnell relativ teuer auch. Ne?
Ja. Apropos Rechtsstreit, ich habe letztens von so einer Story gehört, das ist ein deutscher Anwalt, der ist, glaube ich, relativ populär in den sozialen Medien, hat sich so ein Auto gekauft, wo natürlich auch Open-Source-Software mit drin gebundelt ist. Und dieses Entertainment-System, da ist halt keine S-Bomb dabei. Das heißt also, keine Funktion, wo du einsehen kannst, welche Open-Source-Software da mit reingebacken ist. Und der sagt jetzt natürlich, das ist ein Mangel. Also ich kenne jetzt nicht den juristischen Begriff, keine Ahnung. Aber prinzipiell sagt er natürlich, hey, das ist ein Problem, weil eigentlich kann er das ja dann auch nicht mehr weiterverkaufen. Also es hat entsprechend ein Problem, dieses Auto. Ja, es darf er so nicht weiterverkaufen, wenn er diesen Mangel kennt.
Aber da geht er ja davon aus, dass überhaupt Open-Source-Software da drin ist. Ja. Das könnte ja sein, dass das alles proprietäre Software ist. Das kann er ja von außen gar nicht erkennen, oder?
Ja, und jetzt sag mal realistisch.
Naja.
Glaubst du, es gibt ein Entertainment-System oder ein Software-Stack in der Automobilindustrie, der vollkommen ohne Open-Source-Software auskommt? Also so ein komplexes System, meine ich jetzt, wie ein Entertainment-System.
Ja, weiß ich nicht.
Nee.
Also, aber keine Ahnung.
Glaubst du?
Weiß ich
also rein nicht. So Vermutung, ich glaub's nicht. Die Dinge, also, die sind so komplex, da schreibst du nicht alles selber.
Ja, ich meine, das ist natürlich dann krasse Schmarotzerei, ne? Also eine Corporation, die sich bedient und dann aber noch nicht mal das Minimum anzuzeigen, wer hat hier Software beigeliefert, schafft. Das ist schon schäbig.
Ja, das ist total schäbig.
Was war das für eine Automarke?
Ich glaube, ein MG war das, glaube ich.
Ah.
Ja, also wenn ich es recht erinnere.
Ja, aber das ist China, oder?
Gute Frage, weiß ich nicht.
Ich glaube schon. Also
aber das läuft jetzt
wohl noch. Gut luck mit deinem Rechtsstreit dann.
Ja, also. Ja, ich glaube, der ist ganz gewieft.
Der Wer ist dann das? Schon,
ich glaube, Jun oder so heißt der. Der Anwalt.
Gar nicht, tatsächlich.
Ja, das ist ganz interessant auf jeden Fall. Ja, und was ich eigentlich sagen will, ist, ich meine, du bist Open-Source-Contributor, oder? Und gibst dir echt Mühe, in deiner Freizeit an so einem Ding zu basteln, und wovon profitierst du, oder was treibt dich an? Dich treibt ja an, dass das Ding tatsächlich verwendet wird und vielleicht auch in großen Produkten irgendwie, weil das cool ist. Ja, also vermute ich mal, ne? Also davon gehe ich aus, dass das halt ein so ein Motivationsfaktor ist. Und dann willst du ja auf jeden Fall, dass das ordentlich genannt wird oder dass du siehst, okay, das wurde da drin verwendet. Also, weißt du, das ist dann so ein Ehrending, keine Ahnung.
Ja. Ja. Naja, ja, es ist halt schwierig. Also Corporate-Strategie und Open Source, die sind schwierig quasi auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, habe ich den Eindruck oft. Es war ja auch jahrelang so, dass zum Beispiel Microsoft ja extrem negativ gegenüber Open Source eingestellt war und dann plötzlich ja Richtung geändert hat und gesagt hat, oh, jetzt finden wir es eigentlich doch ganz gut, aber die haben ja auch diese Triple-E-Strategie gefahren. Also Embrace, Extend, Extinguish. Also, und da gab es auch Rechtsstreit deswegen, wo sie quasi Open-Source-Software, sag ich mal, die Umarmung des Todes gegeben haben. Ja? Also, ja, das verwenden wir, dann ändern wir es ein bisschen und dann machen wir es inkompatibel und dann machen wir so Vendor-Login und dann am Ende ist es quasi totes Projekt. Und das ist natürlich immer nicht ganz eindeutig zu erkennen bei einem Konzern. Was ist jetzt letztlich die Motivation? Was wollen die ultimativ erreichen, strategisch? Sehen die das als Konkurrenz, als Mitbewerber, den sie ausschalten möchten oder halt nicht?
Und hast du davon gehört, ob die das heute noch machen? Weil meiner Meinung nach, oder das, was ich mitbekomme von Microsoft, geht ja eher in eine andere Richtung. Also, naja, dass sie sich GitHub gegriffen haben, dass sie das betreiben, aber eben auch Open-Source-Projekte vorantreiben.
Ich weiß also, es nicht. Also gibt's das noch ist so die Beispiele? Frage. Ich weiß nicht. Also ich meine, es gibt Memos, die damals in den Gerichtsprozessen irgendwie veröffentlicht wurden, aber das ist ja auch schon ewig her. Die waren noch Memos von Bill Gates selber, wo er sich drüber aufgeregt hat, irgendwie, dass Word-Dokumente auf gar keinen Fall im Browser korrekt rendern dürfen, weil das wäre eine Katastrophe. Es gibt echt ein Memo von Bill Gates selber, wo er das gesagt hat, wobei ich den, das ist ja noch, sag ich mal, der netteste von den Milliardären. Aber ob die das jetzt heute noch so machen, gratis mit GitHub, ich weiß nicht. Gibt auch schon Leute, die das sehr kritisch sehen.
Ja, klar.
Also, ich bin mir nicht sicher. Das ist, karitativ ist das sicher nicht.
Nee, aber die haben ja auch ein Geschäftsmodell dahinter. Also die Frage ist natürlich, ob sich das trägt. Das wissen wir jetzt nicht. Also ob sich das Geschäftsmodell GitHub trägt, weißt du? Was ich aber auch glaube, dass Microsoft vielleicht gemerkt hat, okay, sie müssen sich da ein Stück weit öffnen, weil ihr Azure DevOps vielleicht auch nicht mehr so lange leben wird. Also das wird in Entwicklerkreisen ja auch oft heiß diskutiert, wie lange es das wohl noch geben wird, das Azure DevOps, und ob es dann nicht eher Richtung GitHub geht. Also ob sie nicht vollständig die Strategie in die Richtung einschlagen. Ja. Aber das sind doch alte Geschichten. Microsoft ist doch jetzt gut inzwischen.
Ja, die sind gut, also. Genau. Also tatsächlich, die hatten ja wirklich viel Goodwill aufgebaut, habe ich den Eindruck, aber manchmal sind da schon so Sachen dabei, wo ich mir denke, ich weiß nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kaufe sie dann nicht so ganz ab. Ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich würde es ja gern glauben. Ich fände es ja auch super, wenn eine große Firma das uneingeschränkt verfolgt. Aber dann gerade die Entwicklungen Windows 11 und so, wo das hingeht, das ist ja genau das Gegenteil von irgendeiner Öffnung. Ja, das geht hin zu kompletten Lockdown von so einem PC und weg von dieser General-Purpose-Maschine hin zu, ich sag mal, so einer App-Daddle-Kiste, ja, Touch und Wisch und Daddle. Also das war ganz schlimm und natürlich nur mit TPM und da hast du nicht gesehen und alles. Also das ist ein Konzern, ne? Das ist ja nicht homogen. Aber
würde mich aber nicht wundern, wenn sie eines Tages tatsächlich auch ihr Betriebssystem Open Source stellen. Also, was haben sie denn davon noch so? Also, ich weiß nicht, ob ihre Haupteinnahmen über Windows fließen. Ich meine, das ganze M365 oder so, das kannst du doch auch auf anderen Betriebssystemen ausführen.
Nee, das glaube ich nicht, dass sie das je machen würden. Weil ich glaube nämlich, wenn sie das machen würden, oh mein Gott, nee, das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Todesstoß. Also, der Witz.
Was so schlecht ist.
Nee, also, ja gut, nee. Was heißt, es ist schlecht? Also, in bestimmten Aspekten ist es super schlecht. Aber ein Aspekt, in dem Microsoft ja wirklich strategisch krass nach vorne geholfen hat, ist diese extreme Abwärtskompatibilität zu den ranzigsten der APIs, die sie haben.
Ja.
Und das zu emulieren, zum Beispiel in Wine, das ist extrem kompliziert. Das ist nachzuprogrammieren. Wine ist ja kein Emulator. Also das nachzuprogrammieren ist extrem schwierig. Und wenn sie das open sourcen, dann wird sich garantiert eine Gruppe finden, die das abstrippt, sodass es ein cleanes Betriebssystem ist, ja, also Windows 2000 mit aber modernen APIs und diesen ganzen Schnickschnack, diese Wetter-Auto-Update-Sache und diese Werbung, ich meine, die pressen dir jetzt echt im Betriebssystem halt Werbung rein, in der Statusbar ist Werbung drinnen, das ist so ekelerregend, ich müsste speien, wenn ich dieses Ding verwenden müsste, aber das würde die alle rauswerfen und dann, was weiß ich.
Das stimmt, ja, so ein cleanes Windows dann zu machen und dann wird sich jeder nur noch das installieren und nicht mehr das Olle von Microsoft mit dem ganzen Bloatware, mit dem ganzen Quatsch da drauf, ja.
Ja, das ist der volle Bloat. Also
ja, ich habe letztens ein Windows 11 installiert. Also ja, das war also das Erste, was ich gemacht habe, mal zu googeln, wie man den ganzen Schrott wieder ausstellt. Und das war jetzt nicht so trivial. Also das findest du nicht im ersten Menüpunkt in den Einstellungen.
Also ich finde es mit der Werbung einfach echt frech. Wenn ich mir ein Produkt gekauft habe und dann pressen die mir Werbung rein, da fühle ich mich echt veräppelt. Also das ist auch eine der Sachen, das könnte es ja bei Open-Source-Software auch geben, aber das wird so krass sozial geschasst, dass es nicht gibt. Also wenn das irgendwie so ein Window-Manager versuchen würde, der würde so krass rausfliegen aus allen Repos, weil das halt ein absolutes No-Go ist. Ich meine, Mozilla hat sich ja ein paar Mal in die Richtung bewegt so ein bisschen und angefangen mit so Ad-Firmen oder so eine Ad-Firma gekauft, um targetiert Werbung zu machen oder so und ja, das ist halt nicht so ein guter Look einfach.
Ja, allerdings ist es ja durchaus legitim, sich zu überlegen, ich bin so ein Open-Source-Contributor und überlege dann, welche Einnahmenquellen könnte ich erschließen und dann halt nicht nur auf Spenden angewiesen zu sein. Ich glaube, was relativ häufig vorkommt, wenn die Webseiten dann von diesen Open-Source-Bibliotheken dann auch Werbung enthalten.
Ja.
Also natürlich nicht die Software selber, ja, alles gut.
Ja.
Aber dann die Webseite zumindest.
Also das verstehe ich auch noch, ja klar, wenn man irgendwie, aber ja.
Du hast ja auch Kosten für Hosting und so weiter, ne? Das ist ja auch alles, was du dann irgendwie leisten müsstest.
Ja. Um vielleicht noch einmal kurz auf Security zurückzukommen in Bezug auf Open Source. Also ich habe einen ganz witzigen, / traurigen Blogpost gelesen vom Daniel Stenberg. Das ist der Hauptdeveloper von Curl. Curl ist so eine HTTP, HTTPS, Pipapo Library, die ziemlich viel verwendet wird. Die sind extrem viele Applikationen drinnen, um einfach Webseiten zu retrieven oder so. Und der hat ein Riesenproblem. Der hat nämlich ein Problem, der kriegt jetzt seit ungefähr 2 Jahren Bug-Reports rein, teilweise ne, kritische Sicherheitsreports über Curl. Und die sind aber von irgendwelchen Dünnbrettbohrern generiert, die einfach nur ein LLM verwenden, was weiß ich, ChatGPT, und sagen, such mir mal eine kritische Vulnerability in libcurl und dann spuckt die was aus, das schon plausibel aussieht, aber teilweise, der hat es dann eben veröffentlicht, hat quasi eine Historie von diesen ganzen Bugs, hat die alle veröffentlicht, for research purposes hat er immer dran geschrieben, ja, Junk und for research purposes und das ist echt erschreckend, weil die Dinger, hat er geschrieben, die kosten ihn so viel Zeit und Nerven, dass er mittlerweile als Policy hat, jeder, der quasi AI-Slop reinpastet, ohne es zu kennzeichnen, der wird sofort gebannt. Der fliegt sofort raus. Weil das sind halt so Bug-Reports, die klingen super dramatisch. Die Leute, die beantragen teilweise CVE-Nummern dafür, für eine kritische Curl-Vulnerability. Und es sieht auch aus wie der Text von einer typischen Curl-Vulnerability. Und es ist aber gar nichts dahinter. Und da frage ich mich, wie du das siehst. Also kann ich, das ist ja doch eigentlich ganz toll, dass man AI verwenden kann, um Sicherheitslücken zu finden, oder?
Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Ich frage mich in den Fällen, ob es dann nicht auch entsprechend, also du musst doch immer einen Nachweis bringen, wie du die Sicherheitslücke ausnutzen kannst.
Machen die nicht.
Genau. Ja, aber
das war das. Also entweder das sind Code-Schnipsel und die nicht mal kompilieren, ja, habe ich gesehen. Teilweise, also eins, ich erinnere mich an eins, das war quasi, wenn du das hörst und du kennst dich mit Security aus, dann ist das ein Albtraum, ja. Eine Buffer-Overflow-Vulnerability in String-Copy oder so, hieß es da, ja. Das ist wirklich, in vielen Fällen kann das zu Sicherheitsvulnerabilities führen, die richtig übel sind. Also da kriegst du schon erstmal Bluthochdruck, wenn du das liest, und dann stand aber drin, ja, so eine String-Copy, der prüft halt nicht die Puffergrenzen und so. Ja, das stimmt schon, das ist halt generisch, das ist alles komplett generisch. Und das da, und libcurl verwendet halt String-Copy und deswegen gibt es halt so eine Vulnerability. Ja. Und das ist halt einfach, ist halt einfach nicht korrekt. Und dann hat er nachgefragt, hä, wie gibt es da ein Reprodukt? Was ist der, was ist genau der Fall? Und dann hat er halt auch einfach nur sein LLM wieder gefragt und das hat halt gesagt, ja, String-Copy ist halt voll gefährlich und so. Und das ist, also der, die Leute waren komplett ahnungslos, aber trotzdem so selbstsicher in dieser Behauptung. Du hast eine kritische Sicherheitslücke. Und das ist, das finde ich einfach schon wild.
Ja, das ist sehr wild. Aber es ist interessant, davon habe ich bisher auch noch nicht gehört, dass Leute es dann tatsächlich durchziehen und denken, dass sie haben wirklich was gefunden. Also bei uns ist es so, jeder Pentest, wo nicht klar ist, wie das Ding zu reproduzieren ist, also wo das nicht ordentlich beschrieben wird, so und so, reproduzierst du das. Also das Thema haben wir so und so aufgesetzt, du machst die und die Schritte und dann findest du die Sicherheitslücke. Das wird zerrissen.
Ja, so wird es auch, aber es kostet dich natürlich trotzdem Zeit. Ja. Also und der Stenberg, den macht das richtig fertig. Also das hat er auch beschrieben. Ja. Das ist für den voll schlimm und er kommt da nicht mehr hinterher quasi. Es ist nur noch Müll.
Wenn, das, wenn er nicht mehr hinterherkommt, meinst du, das ist dann so ein Denial of Service?
Denial of Service bei LLM Bugfilings oder wie meinst du es?
Ja, also wenn er nicht mehr hinterherkommt. Also ich weiß nicht, dass irgendjemand ihm was Böses will und dass er halt einfach blockiert ist mit dem Scheiß.
Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es sind Leute, die halt einfach so low-hanging fruit suchen. Die glauben, sie sind halt super-duper schlau, aber halt einfach Dunning-Kruger-Effekt voll zuschlägt. Das heißt, die haben überhaupt keine Ahnung, was sie da eigentlich machen. Ja. Und dann wollen sie aber trotzdem berühmt werden damit.
Ja. Oh je, der arme Kerl, der ist hoffentlich nicht allein, oder? Maintaint der das allein?
Es sind ein paar Leute, aber es sind nicht viele tatsächlich.
Mensch.
Es sind nicht viele. Es ist schon ganz schön traurig, finde ich.
Ja. Ja, lasst sowas bleiben, Leute. Ja. Also wirklich. Ihr macht euch damit ja selber auch ein bisschen lächerlich.
Ja.
Also wäre so mein Fazit.
Ja.
Oh je, was kommt mit diesem ganzen AI-Zeug sonst noch auf uns zu, ey?
Ey, das wird so gut.
Also ich denke mal, da kommen dann wahrscheinlich auch lauter Pull-Requests dann.
Ja,
die von, genau. Von LLM erzeugt wurden, ne? Und du musst ja dann dem ganzen Mist hinterhergehen, ja?
Ja.
Das dann schon, also ich finde, da kannst du schon DOS draus machen.
Kann man schon. Ja. Also ich meine, du willst ja wirklich als guter Maintainer keinen kritischen Bug-Report übersehen. Also ja, wenn klar. Da drin steht,
genau.
Kritische Vulnerability, selbst wenn du dir 80% sicher bist, dass es die nicht gibt,
da
ist natürlich, das ist ganz oben auf deinem Reading Pile erstmal, ja? Weil, ja.
Hast du in deinen Open-Source-Bibliotheken schon mal eine Sicherheitslücke gehabt?
Nee, garantiert bestimmt noch nie. Ich mache keine Sicherheitslücken. Ich mache nur sichere Software, sicherste Software.
Ja. Nee, hast du was dir mal gemeldet wurde?
Ich habe mal, also zum Thema Verantwortung, jetzt nicht sicherheitstechnisch. Ja. Ich habe mal so eine Software geschrieben, die Festplattenvollverschlüsselung retroaktiv durchführen kann. Und also da geht es um Lux, das Linux Unified Key Setup, und das gab es früher nicht. Mittlerweile gibt es da ein Tool dafür, das das quasi auch macht. Aber mein Tool gab es, bevor es dieses andere Tool gab, weil ne, ich hatte eine Festplatte partitioniert und hatte keine Festplattenvollverschlüsselung. Da habe ich mich nachträglich, wollte ich die haben, ohne die ganzen Daten wegzukopieren und wieder drauf zu kopieren. Also habe ich ein Tool geschrieben dafür, dass das macht. Und ich habe einen Bug-Report bekommen mal. Also ich habe natürlich dran geschrieben, Leute, super, super experimentell. Ich verwende das für meine Daten. Ja. Aber wenn ihr das für eure Daten verwendet, dann ist es halt euer Ding. Ich kann halt auch nur testen. Und ich habe es auch ganz gut getestet. Ja? Mhm. Bis ich diese Mail von dem Typ bekommen habe, der gesagt hat, er hat sein 100 Terabyte Storage Array durch mein Tool laufen lassen. Und dann war es halt so, bei 100 Terabyte, das ist so eine große Block-Device-Größe, da waren dann die Header-Größen anders. Das hatte ich nie getestet, weil, sorry, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, oder das ist unendlich lange, fühlt sich das her. Also, das waren unfassbare Datenmengen und es hat ihm halt einfach das komplette Ding zerschossen. Und ich habe mir gedacht, oh nein. Und ich konnte halt aber auch nichts mehr machen, ja. Nee. Also, beziehungsweise, naja, ich habe ihm dann geschrieben, wie er so und so kann man es noch retten, vielleicht, je nachdem, was für Daten da noch übrig sind. Und es gab schon auch so Contingencies, so Recovery-Files und so, die man aber, ich hätte dem auch krass Support geleistet. Aber der hat dann geschrieben, ach so, ja, ist nicht so schlimm, ist eh nur sein Backup und so. Und das war, ja, er hat es halt
probiert. Eh nur Filme.
Aber da bin ich echt, das ist mir kurz das Herz stehen geblieben, ehrlich jetzt. Das war, ja, das, und ich habe dieses Tool, das gibt es auch noch auf meinem GitHub, ja, ich habe es mittlerweile, das Problem war, ich wollte gar nicht mehr, dass das eingesetzt wird, aber zum Beispiel in Debian war es noch ziemlich lange als Paket geführt, das hat halt irgendjemand da mal reingebracht. Mhm. Und dann habe ich mich an Debian gewendet und habe geschrieben, bitte löscht mein Tool raus. Das ist voll alt, das funktioniert nicht mehr richtig mit neueren Lux-Versionen und so. Und es macht mir nur Probleme. Habe es alles archiviert und so und habe fett drauf geschrieben, bitte nicht einsetzen.
Ja. Und das ging? Also haben die dann einen Prozess dafür?
Also der Maintainer hat dann geschrieben, ja, kein Problem. Sie löschen es einfach mit der nächsten Version raus. Mhm. Ja. Und das ist auch richtig, weil es gibt nämlich mittlerweile ein ordentliches Replacement, viel besser getestet. Und wenn das halt aus einer Hand kommt, dann wird natürlich das Tool auch nachgezogen, wenn die Hauptsoftware sich ändert. Mhm. Naja. Reinhold, ich habe noch ein Quiz für dich jetzt aber.
Nee.
Ach, stark. Wir testen mal, wie gut du dich auskennst.
Also OS steht für Operating System.
Sehr gut, das ist schon mal die erste Frage richtig. Ja, ja, okay. Also, laut einem Bericht der Harvard Business School, was wäre der äquivalente Gegenwert aller Open-Source-Software, also wenn die Firmen das nachprogrammieren müssten, was sie gerade so an Open-Source-Software einsetzen? In US-Dollar.
Brutal viel, glaube ich. Wahnsinnig viel. Ich würde da, sind wir dann noch bei Milliarden? Also, du lachst schon. Ich sag 800 Milliarden US-Dollar. Das ist viel mehr, oder?
Ei, das ist so falsch. Das ist mehr als 10-mal mehr.
Ja, okay.
Hm? Es sind 8,8 Billionen. Mhm. Also 8.800 Milliarden US-Dollar ungefähr. Ein, gut, muss man natürlich auch sagen, ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Geld.
Ja, ja, du berechnest halt, wie viel Entwicklungszeit war das und legst das auf Geld um und wie oft wurde es eingesetzt. Ne? So,
ja, wahrscheinlich.
Krass, okay. Wahnsinnswert, ja.
Also ganz schön viel wert, ja. Im Jahr 2014, in dem Heartbleed gepatcht wurde, was war die Menge an Donations, die OpenSSL durchschnittlich so pro Jahr bekommen hat? In US-Dollar.
2000 US-Dollar.
Ach, krass.
Was?
Ja, es sind 2000 US-Dollar.
Nee, wirklich?
Ja.
Oha.
Spot on. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Cyber Security Entschlüsse, dass eine Frage richtig beantwortet wird. Sehr gut. Es sind 2000 US-Dollar im durchschnittlich pro Jahr.
Okay, krass.
Und, ja,
das reicht doch.
Also. Ja. Und ich meine, ne, wir haben ja aber aus der Geschichte gelernt und so. Und die OpenSSL Foundation, die hat im Jahr 2024 ihren ersten Revenue-Report rausgebracht. Und was war im Jahr 2024 der Total Income von der OpenSSL Foundation?
Also ich denke mal, es ging schon nach oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach unten ging. Du grinst schon. Jetzt gehe ich um den Faktor 10 nach oben, 20.000 US-Dollar.
Ah, ist auch leider, leider falsch. Nee, es war ein bisschen mehr, es waren 62.000 US-Dollar.
Ah ja.
62.000 US-Dollar, muss man aber halt jetzt auch sagen, da kannst du halt nicht einen Developer fulltime davon anstellen. Also, das ist oder vielleicht einen sehr, sehr günstigen.
Ja, ich finde das so krass. Ich finde das so krass, dass sich da kein Konzern, keine Firma in der Verantwortung gesehen hat, zu sagen, hey, okay, wir lernen aus dem Ding und das ist eine Sache, die wir easy peasy machen können, nämlich einfach Geld dahin fließen lassen. Meine Güte.
Also man muss vielleicht auch noch differenzieren. Also es gibt die OpenSSL Foundation und es gibt die OpenSSL Corporation. Also das eine ist, glaube ich, der For-Profit, das andere ist Non-For-Profit. Und die OpenSSL Corporation, die hat tatsächlich auch mehr Income, irgendwo im Millionenbereich oder so. Okay. Aber die leisten natürlich auch Dienstleistungen. Also es ist quasi jetzt nicht die Open-Source-Entwicklung primär. Aber tatsächlich ist es so, die ganzen Unkosten von der OpenSSL Foundation, die werden von der Corporation bezahlt, stand in diesem Bericht drin. Das fand ich auch eine ganz interessante Sache.
Ja.
Also, naja.
Gut, ja.
Also ich sagen, irgendwie.
Diesmal erfolgreich.
Ja. Ich würde mir schon wünschen, wenn die Unternehmen irgendwie ihre soziale Verantwortung, es ist ja halt ein Gemeingut, ne? Es ist ein bisschen wie eine öffentliche Bibliothek, wie was, was uns allen einfach gehört, wo wir alle was davon haben, wenn die da mehr ihre soziale Verantwortung dafür erkennen würden. Mhm. Weil das hängt natürlich auch ein Risiko dran.
Ja, bestimmt gab es schon mal die Idee von so einer Gemeinwohlabgabe. Aber wie?
So eine Open-Source-GEZ.
Richtig.
Boah, ja. Open Source geht's.
Wie verteilst
geht's
du das dann?
Ja, über die, wie die GEMA machen wir das. Die GEMA, GEMA für Open Source, ja. Boah, das wäre traumhaft. Ich glaube, du hast hier gerade sehr, sehr viele Freunde gemacht.
Come on. Autoren bekommen das auch, oder?
Ja, was
also ist... Also von der VG Wort und ich weiß nicht.
Also,
naja, die Idee hat sich bis heute wahrscheinlich noch nicht durchgesetzt. Will ich hiermit aber mal setzen.
Du setzt dich für eine Open Source GZ ein. Also ich möchte aber auch, dass es Open Source GZ heißt. Ja.
Software GZ. Ja, genau. Öffentliche Software GZ.
Ja.
Ja, gut, okay, aber ich habe den Quiz gewonnen. Die Idee ist vielleicht nicht so gut.
Nee, eins von drei, das ist leider unter der Bestehensgrenze von 50%. Tut mir leid.
Aber die eine Antwort ist sowas von 100%.
Ja, das stimmt.
Ja, gut, mehr als richtig gibt's nicht, ne? Na gut, okay, ich gebe mich geschlagen. Uns würde es natürlich interessieren, was eure Gedanken zu Open Source sind und seid ihr selber in Projekte involviert? Macht ihr da was, schreibt uns gern an mail@cybersecurityentschlüsselt.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gern 5 Sterne, so können uns andere auch finden. Johannes, dir noch einen schönen Abend.
Dir auch, Reinhold.
Tschüss.
Ciao.